Ihre seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, die jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Himmlischer Getöne, König, größter Geist der Wahrheit gegenwärtig, an alles erfüllend, rote Güter und Spende des Lebens, komm und wohne uns, reinige uns von jedem Makel und errette gütiger unsere Seelen. Heilige Gott, heilige Stärke, heilige Unsterbliche, erbarme dich unser. Heilige Gott, heilige Stärke, heilige Unsterbliche, erbarme dich unser. Heilige Gott, heilige Stärke, heilige Unsterbliche, erbarme dich unser. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Die du geehrter bist als die Cherubin und vergleichlich herrlicher als die Seraphin, die du unversehrt Gottes Wort geboren hast, du warst der Gottesgebärerin, dich lobpreisen wir hoch, Vater segne.
Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Jesus Christus, erbarme dich unser und rette uns.
Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Auf mir steht es zuerst einmal zu, auch wieder Dank zu sagen, Pater Joachim und auch Ihnen allen, dass Sie mir wieder die Gelegenheit geben, mit mir ein wenig mehr unseren Zyklus über unseren Glauben zu folgen, dass wir gemeinsam uns wieder einige Gedanken machen in diesem fortwährenden Kreis der Homilien, der Predigten, der Ansprachen über die Orthodoxie. Es freut mich natürlich, dass ich viele oder die meisten bekannten Gesichter ja wieder sehe. Zu Beginn, was Pater Joachim schon gesagt hat, das Thema der Reihe von Anfang an ist ja jenes Bild der Arche, die durch die Welt auf dem Meer gleitet. Die Arche, die wir natürlich, wie wir wissen, als Kirche bezeichnen, als die Orthodoxie. Im ersten großen Vortrag zur Erinnerung war es ein genereller Abriss der ganzen Wahrheit. Aber das ist natürlich viel zu allgemein und wird der Wahrheit unseres Glaubens, unseres Lebens nicht gerecht. Und so begannen wir dann im zweiten Vortrag, nun genauer einmal diese Arche anzuschauen. Und das Thema im letzten Vortrag war daher, ich lerne die Orthodoxie kennen, diese Arche kennen. Ich werde von Gott gerufen, so haben wir gesehen. Ich gebe die Antwort. Und wir waren bis zu jenem Zeitpunkt gekommen, wo wir in diese Arche eintreten, wie einst bei Noah die Tiere, in der Arche der Rettung. Und wie wir damals gehört haben, ist das natürlich die Taufe oder in unserem Leben, nachdem wir getauft sind, jeweils auch die Exomoloisi, die Beichte, die uns wieder die Möglichkeit gibt, enger mit dieser Arche verbunden zu sein. Heute nun wollen dann, nachdem wir eingetreten sind, beginnt das eigentliche Abenteuer. Denn wir wollen uns diese Arche auch einmal näher betrachten, jetzt von innen. Es ist ein Unterschied, ob ich die Orthodoxie von außen betrachte, sei es als ungetaufter, als nicht orthodoxer Mensch, oder als ein orthodoxer Mensch, der zwar getauft ist, aber nicht in seinem Glauben lebt. Beide haben eigentlich keine Ahnung von dem, was innerhalb der Arche eigentlich stattfindet, was es bedeutet, in dieser Arche zu leben. Nun, wir haben ja beide Schritte getan. Wir sind sowohl eingetreten, jetzt zumindest gedanklich, durch Taufe und Beichte oder zumindest jetzt theoretisch durch unsere Vorträge. Und nun, da wir uns in dieser Arche befinden, der Sturm tobt, um diese Arche auf dem Meer, es wankt und schwankt. Das Erste, was wir vielleicht denken, ist, wird diese Arche halten in diesem Sturm des Lebens? Denn diese Arche, so wissen wir, ist eigentlich aus Holz, einige Nägel, Teer und Pech, die dann diese Schlitzen und so weiter, diese Öffnungen kippen, sodass kein Wasser eindringen kann und dann diese Arche versinken würde. Also, im ersten Moment Was hält jetzt eigentlich die Arche zusammen? Was gibt dieser Arche? Und wir wissen, diese Arche ist die Orthodoxie, ist der Leib Christi. Was hält diese Arche zusammen? Und daher zu Beginn ein kleines Kondagion aus den Gebeten der Heiligen Kirche zum Samstag des heiligen und gerechten Lazarus. Und dort heißt es: Die Freude aller Christus, die Wahrheit, das Licht und das Leben, die Auferstehung der Welt ist erschienen, den Bewohnern durch seine Güte. Er bot im Vorbild der Auferstehung die göttliche Vergebung allen an. Da hören wir also im ersten Teil die Freude aller Christus, die Wahrheit, das Licht und das Leben. Und dieser erste Begriff, die Wahrheit, ist jener Begriff, den wir heute einmal von einigen Seiten her beleuchten wollen. Und ich wiederhole wie bei allen anderen Vorträgen, es geht uns weniger um Theorie, um Dogmatik im Sinne der Theorie, sondern im Sinne des christlichen, des geistlichen Lebens. Denn das ist der Sinn des Christen, nicht, dass er dogmatisch alles genau kennt und weiß, sondern indem er im Glauben lebt. Das ist für uns orthodoxe Christen das Allerwichtigste. Aber in der Tat, das, was dieses Schiff zusammenhält, ist die Wahrheit. Die Wahrheit als Begriff in unserer Zeit ist wohl ein Begriff, der überhaupt nicht mehr gerne gehört wird. Es ist alles sehr beliebig geworden. Die Wahrheit wird zugunsten von sogenannten Frieden, Zusammensein, Solidarität und solche Begriffe gerne in den Hintergrund gestellt. Aber nicht nur in unserer Zeit, sondern eigentlich zu allen Zeiten war der Begriff der Wahrheit ein schillernder Begriff. Erinnern wir uns, als Christus vor Pontius Pilatus steht, was fragt Pontius Pilatus? Was ist Wahrheit? So ungefähr, wer weiß schon, was wahr ist, was nicht. In neuerer Zeit, besonders auch durch die Zeit der Aufklärung, wurde denn der Wahrheitsbegriff sehr beliebig. Wichtig war nur, dass man einige Grundrechte des Menschen anerkannt hat und als wahr annimmt. Alles andere, sozusagen, ist der Beliebigkeit des Menschen anheimgestellt. Und so kennen wir diesen geflügelten Begriff, Wahrheit oder Glaube dann im Letzten, ist Privatsache. Man hat also im öffentlichen Leben nichts mehr zu suchen. Wenn überhaupt noch bei Gericht, da in der Tat geht es vielleicht noch um Wahrheit. Und weil man eben bereits im Alten Testament erkannt hat, dass der Mensch nicht unbedingt der Liebhaber der Wahrheit ist, hat man den sogenannten Eid eingeführt. Der Eid bedeutete, ich bestätige feierlich, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist. Und warum braucht man also den Eid? Weil man die Erfahrung gemacht hat, nicht immer sagt man die Wahrheit, man lügt. Daher auch in den 10 Geboten, du sollst nicht lügen. Und wenn wir dann wieder zurückkehren ins Neue Testament, was sagt Christus über sich selbst? Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Nicht ein einziges Mal sagt Christus, ich bin die Liebe. Das ist dann die Aufgabe des heiligen Apostels Johannes, zu sagen, Gott ist die Liebe. Christus, unser Herr und Gott selbst, sagt über sich, ich bin die Wahrheit. Also muss in der Tat die Wahrheit ein Begriff sein, der von fundamentaler Bedeutung für das religiöse Leben, für unser eigentliches Leben, also auch das weltliche Leben, für dieses ganzheitliche Leben ist, bis hin, wo wir den Hafen einmal mit unserer Arche zum Himmel gelangen. Darum soll es also heute gehen. Wie ist das eigentlich? Ist die Wahrheit so bedeutend, so wichtig? Und was heißt eigentlich Wahrheit? Immer in Verbindung natürlich jetzt mit Glauben, denn ich denke, im alltäglichen Leben versteht jeder, dass die Wahrheit von großer Bedeutung ist, dass sie eben nicht beliebig ist. Die Wahrheit ist weit davon entfernt, etwas zu nivellieren zugunsten eines Lügenfriedens, möchte ich es mal sagen. Prestigo, Irini, also das, einem Pseudofrieden. Das geht nicht, denn Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Daher versteht jeder schon im Alltag, wenn ich meinen Partner liebe, dann bedeutet das auch, dass ich wahrhaftig bin mit ihm. Denn wenn ich lüge, liebe ich den Partner nicht. Also der Partner selbst, der zuhört, geht davon aus, dass das, was mein Mann, was meine Frau sagt, wahr ist, wahrhaftig ist. Und daher sagt Christus, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Was man also im Alltag ohne weiteres noch einsehen kann, auf dem Gebiet der Religion, des Glaubens, da kommt nun der Knick im Denken und man meint, nein, das spielt doch gar keine Rolle. Hauptsache man glaubt, Hauptsache man ist glücklich, Hauptsache man ist zufrieden. Was einer glaubt, das ist wie gesagt Privatsache und hat eigentlich keine große Bedeutung. Also der Mohammedaner als Mohammedaner, der Buddhist als Buddhist, der Protestant als Protestant, der Katholik, also der Lateiner als Lateiner, die Orthodoxen als Orthodoxen, spielt doch eigentlich keine große Rolle. Denn sonst könnte es ja wieder dazu kommen, dass man sich gegenseitig die Köpfe einschlägt. Die Wahrheit aber in der Tat ist mit Gott selbst verbunden. Ich wiederhole nochmals, dass unser Herr gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn also Gott im Neuen Testament selbst diese Aussage macht, ist es eine Aussage, wo das Wort Ich gebraucht und man geht von den Neutestamentern aus, dass die sogenannten Ipsissima Vox, also die von ihm selbst sprechenden Worte, in der Tat diese Worte sind, die beginnen mit Ich Bin. Kommen öfters im Neuen Testament vor, führt jetzt so weit weg. Also in der Tat eine fundamentale, bedeutende Aussage Christus selbst über sein Wesen. Gott ist also die Wahrheit. Und von daher kann man gerade im religiösen Bereich nicht von Beliebigkeit reden. Das wäre falsch. Und es würde auch nicht der Wahrheit oder der Liebe dienen. So wie im Alltag der Mensch eben, wenn er den anderen liebt, wahrhaftig ist, so muss es auch im religiösen Bereich sein. Das heißt, wenn ich als Priester meine Gläubigen liebe, dann heißt das, auch die Wahrheit zu sagen. Ich kann nicht sozusagen, damit Frieden herrscht, alles nivellieren und sagen, ach, das macht ja nichts. Auch wieder, wenn wir zurückkehren in den Alltag, eine Mutter, ein Vater, ihr Kind wahrhaft lieben, kann nicht sozusagen das Kind belügen und betrügen, nur damit Frieden im Haus ist. Denn je älter das Kind wird, mit dieser Methode aufwächst, wird es zu einem Tyrann, einem Egoist, und Dämon. Häufig hat man das heute. Nein, die Liebe der Eltern führt dazu, dass ich vielleicht auch mal etwas Unbequemes sagen muss, Unbequemes tun muss. Nicht, weil ich mein Kind nicht liebe, sondern gerade, weil ich mein Kind liebe. Denn wenn ich es nicht tue, wird es später in seinem Leben große Probleme haben, andere werden es tun und oft führt das ins Chaos. Die Liebe und die Wahrheit, wie gesagt, sie gehören zusammen. Und daher im religiösen Leben, die Wahrheit ist äußerst wichtig. Ohne Wahrheit keine Religion. Und daher kommen dann viele wiederum, die sagen, ja, aber Glaube heißt doch eigentlich nicht wissen. Meine Lieben, das klingt sehr gut. Glauben heißt nicht wissen. Und doch ist es auch wieder falsch. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Man, also in diesem Fall unterscheidet man zwischen Wissen und Glauben. Also Wissen heißt, ich weiß etwas. Glauben heißt, ich weiß es nicht. So. Jetzt frage ich Sie eigentlich, oder die Kinder könnte ich ja mal fragen, so im Schulunterricht. Da hört man zum Beispiel oder liest im Erdkundebuch, der Rhein, der fließt in die Nordsee. Wenn ich das jetzt gelesen habe, weiß ich das oder glaube ich das? Ich glaube das. Ich glaube das, was in diesem Buch steht. Wann kann ich sagen, ich weiß es? Ich setze mich in ein Boot, in den Rhein, und paddle oder mit einem Motorboot, wenn ich nicht so sportlich begabt bin, so wie das bei mir der Fall ist. Ich glaube auch bei der Joachim wäre das nicht so möglich mit dem Paddelboot. Es würde uns beiden nicht schaden. Aber ich muss mich dann sozusagen von diesem Rhein zu seiner Mündung treiben lassen. Und dann sehe ich, aha, der Rhein fließt nach Norden in die Nordsee. Dann weiß ich es. Bis zu diesem Zeitpunkt glaube ich diesem Buch, dem Erdkundebuch, dass der Rhein in die Nordsee fließt. Und genau diese Art Wissen, ist es auch mit dem Glauben. Ich lese in der Bibel, in der Heiligen Schrift, über Gott, über die Kirche, über unseren Glauben, über das, was Christus getan hat, was die alten Propheten getan haben, Mose, Jesaja, König David, all diese Geschichten, die lese ich. Und ich glaube das. Nicht mehr und nicht weniger wie der andere mit seinem Erdkundebuch oder seinem Geschichtsbuch oder was weiß ich, welche Fächer heutzutage gelehrt werden. Die Fächer, die ich am Gymnasium noch hatte, wie Latein oder Altgriechisch, die glaube ich, die sind heute sowieso schon aus. Da müssen wir andere Fächer nehmen. Also in diesem Sinne glauben und wissen ist das Gleiche. Und jetzt könnte einer sagen, ja, aber ich kann ja in der Tat mich ins Boot setzen und den Rhein abwärts fahren, also zur Nordsee. Und dann werde ich dieser Menschen antworten, das Gleiche ist es mit dem Glauben im religiösen Sinn. Da steht eben in der Heiligen Schrift, wenn du das und das tust, dann wird das und das passieren. Also, dann mache ich das Gleiche. Ich setze mich in dieses kleine Glaubensboot hinein und mache das, was hier in der Bibel sozusagen gesagt wird. Und ich werde genauso entdecken, wie damals die Apostel, die das geschrieben haben, in der Tat. Das ist so. Das ist wahr. Daher können wir sehr wohl im Glauben von Wissen reden. Nicht nur vom Glauben, ich halte etwas für wahr, in einer nebulösen Art und Weise. Ja, etwas muss man glauben und ich glaube daran. Nein, wir können in der Tat durch unser Leben selbst, für mich, also für jeden Einzelnen, beweisen, der Glauben ist wahr. Und es kommt noch etwas hinzu. Der Professor, der das Buch geschrieben hat, gut, in Erdkunde ist es vielleicht nicht so schlimm. Da hat er ja keinen Grund, jetzt irgendeinen Unsinn zu erzählen. Also davon können wir mal ausgehen. Aber gehen wir zur Geschichte, wo es sehr wohl auch um Ideologie gehen kann, wo es um Auslegung von geschichtlichen Ereignissen gehen kann. Und ich glaube diesem Herrn oder dieser Dame, die das Buch geschrieben haben. Aber der hat das vielleicht geschrieben aus persönlichem Interesse, finanziellem Interesse, dass ein Buch verkauft wird. Oder es steht eine Partei dahinter, die unbedingt will, dass die Kinder belogen werden, um sozusagen ihr Programm durchzusetzen. Oder reiche Wirtschaftsbosse haben ein Interesse, dass manches in der Geschichte vielleicht verdeckt bleibt. Dass man vielleicht damals Menschen ausgenutzt hat. Ja? Oder in Indien heute noch Menschen ausnutzt oder so. Also schreibt man diese Bücher so, dass sie immer für einen nützen. Die Bibel, das Neue Testament, für uns jetzt im engeren Sinne, ist geschrieben mit Blut. Die Männer, die dieses Werk geschrieben haben, sind dafür in den Tod gegangen. Sie hatten kein eigenes Interesse. Keiner der Apostel ist reich geworden. Und wenn wir den heiligen Paulus lesen, was er schreibt, was er alles erduldet hat, wie oft er gegeißelt wurde, gesteinigt wurde, eingesperrt wurde, da kann man wohl kaum davon reden, dass einer von denen ein großes Interesse hat, ein eigenes Interesse an dem, was sie schreiben, und daher in der Tat diese hohe Autorität dieses Werkes, denn die Autoren haben es mit ihrem Leben bezahlt. Und wenn wir zurückkehren zu diesem Begriff, Glauben heißt nicht wissen, Glauben heißt für wahrhalten, wenn das für etwas gilt, dann ist es genau wiederum für die Bibel, für die Heilige Schrift, denn hier diese Männer, die ihr Blut gegeben haben, sind für mich die größte Autorität. Daher in der Tat stimme ich auch wiederum zu und sage, ja, ich glaube das, ich halte das für wahr, weil die, die das geschrieben haben, dafür in den Tod gegangen sind. Soweit die Einführung, warum dieser Begriff der Wahrheit so wichtig ist. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht so sehr bei der Theorie bleiben, als vielmehr nun schauen, dass wir diese Arche, in der wir uns bewegen und zugleich auch wieder eine kleine Arche sind, dass wir unser eigenes Lebensboot auch sicher machen innerhalb der Orthodoxie. Und das sind einige Dinge äußerst wichtig. Dieser Begriff der Wahrheit muss auch innerhalb der Kirche deshalb und innerhalb meines Lebens eine bedeutende Rolle spielen. Wie gesagt, wir sind keine Dogmatiker, wir können nicht die ganze Lehre der Kirche auswendig wissen, ich auch nicht, obwohl ich schon so viele Jahre studiert habe und studiere. Dafür wird ein Leben nie reichen, auch die Ewigkeit nicht. Gott ist zu groß, viel zu herrlich, viel zu wunderbar. Eine Ewigkeit brauchen wir Tag für Tag, um wieder ein kleines Stück von Gott zu erkennen. Und doch ist es nichts von dem, was auf uns wartet. Also wenn einer meint, im Himmel ist es langweilig, es ist nicht langweilig. Ein ewiges Erkennen der Liebe, der Herrlichkeit Gottes. Das wartet auf uns. Aber das beginnt jetzt. Und dazu ist, wie gesagt, die erste Erkenntnis wichtig, dass Gott mich liebt. Und wie gesagt, mit dieser Liebe ist auch immer die Wahrheit verbunden. Daher sagt Christus, ich bin die Wahrheit. Und Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Beides gehört zusammen. Nun, wie eingangs erwähnt, ist also heute dieser Begriff der Wahrheit in der Welt unbeliebt. Wie zum Beispiel ein Begriff, der damit zusammenhängt, fundamental. Fundamentalismus, oder wie man das alles da bezeichnet, ein Begriff, der in sich etwas äußerst Positives ausdrückt, der aber heute in der Ideologie der Moderne zu etwas Bösem wurde, zu einem Schimpfwort, zu einem Mundtotwort. Das heißt, wo man den Gegner, indem man das Wort hinschmeißt, Fundamentalist, ihn sofort zum Schweigen bringt, weil keiner mehr ein Fundamentalist sein will, weil es ja die bestimmte Fundamentalisten im Islam gibt, vielleicht auch bei Christen, bei Parteien, wo dann auch Anschläge stattfinden und dergleichen. Also dieser Begriff wird verpönt und doch ist er in sich ein sehr wichtiger Begriff. Ein Haus, das kein Fundament hat, weiß jeder, das kann man nicht bewohnen. Ein Haus ohne Fundament stürzt irgendwann ein. Und dann will ich nicht im Haus sein, das kann mich töten. Ein Mensch, der kein Fundament in seinem Leben hat, ist ein Mensch, der von den Meinungen hin und her gerissen wird und ebenfalls keinen Bestand hat. Also all das, was einen Bestand braucht, braucht ein Fundament. In diesem Sinne will ich das Wort Fundament verstanden sehen. So wurde es verstanden. Und leider wurde es dann zu einem Negativwort. Und heute erschrickt jeder, wenn er der Zeitung liest, der Herr Tade, also der Herr so und so, ist ein Fundamentalist. Oh. Ja? Also muss man sehr wohl unterscheiden, was mit diesem Fundamentalisten gemeint ist. Ist es jener, der eben radikal mit Gewalt gegen irgendetwas vorgeht? Oder ist es einfach nur einer, der seinem Glauben feststeht und sagt, das glauben wir, das ist unser Glaube und alles andere nicht? Denn in dem Sinn wäre dann auch Christus Fundamentalist und alle Heiligen. Das kann ja wohl nicht in diesem negativen Sinne sein. Ich habe einen zweiten Begriff gebraucht, der für die Wahrheit eine Rolle spielt, der ebenso negativ gemacht wurde. Radikal. Oh, das sind Radikale. Ja. Aber was bedeutet eigentlich dieses Radikal? Radikal heißt in die Wurzel gehen. Da ist einer, der verwurzelt ist. Und auch das sehen wir wieder. Ein Baum, der ein Pfahlwurzler ist, also wo die Wurzelkette gerade sozusagen in den Boden hineingeht, der wird feststehen. Die Wurzel braucht der Baum. Ohne Wurzel kippt er um. Und so ist es mit uns Menschen auch. Auch wir brauchen unsere Wurzeln. Wir sind verwurzelt in der Familie, wir sind verwurzelt in unserer Tradition, in unseren Bräuchen, wir sind verwurzelt in unserer Kirche, in unserem Glauben. Ohne diese Wurzel wiederum Chaos. Genau das geschieht natürlich heute, wie wir wissen. Dieses Wort wird also negativ belegt. Und dadurch, wer will heute noch radikal, das heißt verwurzelt sein? Keiner. Daher werden Familien zerstört. Daher wird der Glaube mies gemacht. Daher wird das Brauchtum eines jeweiligen Volkes abgeschafft. Heute, wenn Sie nach New York kommen, nach Berlin oder hier Hamburg, nach Athen, nach Kairo, im Großen und Ganzen gibt es keine Unterschiede mehr. Was früher die jeweilige Region, die jeweilige Nation, das Volk ausgemacht hat, wird nivelliert. Die Kleidungen sind die gleichen, die Jeans werden der ganzen Welt gebraucht, getragen. Ja? Die Männer haben ihre Krawatten und die Jugend heute weniger vielleicht, aber auch da sind die T-Shirts. Bis in die Mode hinein ist es überall heute gleich. Das Brauchtum, das sich zeigt, auch in der Kleidung, auch in der Musik, haben wir gerade vorhin noch bei Tisch drüber gesprochen, über einige gefährliche Musikarten für unsere Seele. Auch die Musik könnten wir nennen. Wo wird heute noch Brauchtum gepflegt in der Musik? Nehmen Sie heute mal unsere Kinder her. Ich als Kind zumindest habe noch Volkslieder gelernt. Schöne alte Volkslieder. Wer von unserer Jugend oder unserer Kinder kennt noch Volkslieder? Aber sie kennen alle die Musik, was weiß ich, welche Gruppen jetzt zurzeit in sind, also irgendwelche Typen, die da rumhupfen und schreien. Die Musik kennt jeder. Ob das in Afrika ist, in Moskau, in Brasilien, das spielt überhaupt keine Rolle. Alle Jugendlichen leben in diesem Stil. Früher zu Hause hat meine Oma noch Saft gekocht. Mit Früchten, die da im Garten gewachsen sind oder so. Oder die wir im Wald gelesen haben. Also sozusagen etwas Örtliches. Heute unsere Kinder Coca-Cola. Überall in dieser Welt, alle trinken Coca-Cola. Alle essen ihre Pommes frites, alle ihren Hamburger oder Fischmeck, was weiß ich. Die Kultur ist sozusagen entwurzelt. Sie wird sozusagen fremd übergestülpt. Es kann eine Bereicherung sein. Das müssen wir auch immer betonen. Es geht doch nicht darum, dass man in ein Ghetto singt, ganz und gar nicht. Es ist immer etwas Schönes, andere Kulturen kennenzulernen. Und obwohl ich Mönch geworden bin und eigentlich immer in einem Kloster sein wollte, komme ich heutzutage viel in dieser Welt herum und entdecke immer wieder auch für mich neue Kulturen, Traditionen, die wunderbar sind, die uns bereichern und erfreuen, denn sie bieten die Vielfältigkeit des Lebens und daher auch ein Stück Reichtum Gottes. Aber eben nicht in dem Sinn, dass eine Kultur sozusagen alle anderen vernichtet. Also auch dieser Begriff des Radikalen in sich ein positiver Begriff und ist nötig für unser Leben. Nun wollen wir heute hier keinen Krieg führen gegen irgendwelche Begriffsveränderungen oder dergleichen, aber in der Tat führen wir in Anführungszeichen einen Krieg gegen ein Gift, den wir Nihilismus nennen, Nivellierung der Wahrheit. Denn das widerspricht der Orthodoxie. Am ersten Sonntag des großen Fastens, bald beginnt die Fastenzeit, nicht vergessen, ja, in dieser Woche ist ja die fette Woche, also in dieser Woche dürfen wir auch heute Fleisch und alles essen, ja, die fette Woche, aber schon bald beginnt die große Fastenzeit und auch das gehört unserem Leben, dass wir das nicht vergessen, sondern auch dann pflegen. Aber gut, heute ist nicht das Fasten das Problem. Also, diese Wahrheit, um die es nun geht, ist eben etwas Entgegengesetztes zur Nivellierung, wo alles gleich gemacht wird. Und die Orthodoxie lebt eben, wie gesagt, am ersten Sonntag der Orthodoxie wird es gefeiert, von dieser Wahrheit. wo damals in Bildersturm einige gesagt haben, es ist verboten, Bilder zu verehren, was eine Häresie ist, wie wir wissen. Die Orthodoxen damals gesagt, nein, die Ikonen gehören zu unserem Leben, zu unserer Wahrheit. Daher wurden die Orthodoxen auch vom byzantinischen Kaiser verfolgt. Und wir haben viele Heilige in den Synaxarien, die getötet wurden oder gefoltert wurden, Ohren abgeschnitten, Nasen, Zungen, alles Mögliche, wegen dieser Wahrheit. Und daher an diesem Sonntag die Orthodoxie, wo die Wahrheit gefeiert wird, die Orthodoxie, der rechte Glauben, wo die Gläubigen ihre Ikonen in der Hand nehmen und Prozessionen stattfinden. Das gilt aber nicht nur in diesem Streitpunkt, Bilder oder nicht, sondern es gilt sozusagen immer. Der orthodoxe Christ steht für die Wahrheit ein. Nicht indem er kämpft, Leute umbringt, einsperrt, verbrennt, quält, sondern indem er selbst zum Opfer wird. Deswegen auch der Begriff des Märtyrers, wir müssen das hier aufpassen, beginnt in unserer modernen Welt einen Sinneswandel mitzumachen. Denn heute hören wir von sogenannten Selbstmordattentätern, Märtyrer des Islams. Diese Märtyrer sind mit unseren Märtyrern nicht zu vergleichen. Denn der christliche Märtyrer ist ein Opfer. Der wurde in die Arena geführt, wo die Tiere ihn gefressen haben. Der wurde, sozusagen wie unser Herr, gekreuzigt oder umgebracht, gequält. Keiner von unseren Märtyrern hat sozusagen eine Bombe genommen und ist irgendwo hingerannt und hat die entzündet und alle Leute mit sich selbst umgebracht. Das sind keine Märtyrer. Und da müssen wir auch immer klar sein, wenn wir sowas hören. Das ist böse, wenn man die als Märtyrer bezeichnet. Denn sie sind keine. Märtyrer sind die, die ihr Leben hingegeben haben. Für Christus oder vielleicht auch mal für einen Nächsten im Sinne Märtyrer der Liebe. Aber Märtyrer im Sinne, dass ich mich umbringe und andere Menschen mit umbringe, ist eine neue Sinndeutung des Begriffes, den wir nicht mitmachen dürfen. Vielleicht eben dann die Gesellschaft, aber nicht die Orthodoxen. Wir müssen da klar bleiben. Also, der Begriff der Wahrheit ist so wichtig, dass die Orthodoxien am ersten Sonntag der Fastenzeit in ganz besonderer Weise gefeiert wird. Triumph der Wahrheit über den Irrtum. Also in der Tat, die Wahrheit in unserem Glauben ist wichtig. Nun, was bedeutet das für uns? Wo wir stehen und gehen, müssen wir Zeugen, Märtyrer dieser Wahrheit sein. Nehmen wir an, wir treffen uns mit anderen Christen. Kann ja sein. Ist ja nicht schlecht, Gott sei Dank. Und so wie ich das immer so durchblicke, haben wir da auch Mischehen. Ja? Also wo ein Partner orthodox ist, ein Partner vielleicht Lateiner, einer Protestant. Diese Dinge gibt es. Sie sind vielleicht nicht immer einfach, aber sie gibt es nun mal. Das muss man hinnehmen. Was ist nun, wenn man zu solchen Treffen kommt oder auch im Privatraum? Wir müssen Zeugen der Wahrheit sein. Ich habe vorhin gesagt, die Wahrheit und die Liebe gehören zusammen. Wenn ich daher zum Beispiel in unserem Kloster Katholiken, also die Lateiner, wie wir die nennen in Griechenland, Latini, Ipapiki, oder Protestanten oder Atheisten, gibt es ja heute in Deutschland auch, oder sonstige empfange, und es sind immerhin trotz der Krise noch einige, nicht mehr so viel wie vor 2-3 Jahren, wo es ohne zu übertreiben vielleicht in die Tausende ging, so viel sind es nicht mehr, aber immerhin. Und ich als Mönch oder als Christ bin gehalten natürlich, alle Leute zu lieben. Ich versuche das, klingt nicht immer so, aber ich versuche es. Und besonders einfach ist es bei den Fremden, das müssen Sie auch immer wissen. Die Fremden kann man immer besser lieben als die eigenen. Denn je näher ein Mensch mir ist, umso mehr zeigt er auch die Stacheln oder ich empfinde die Stacheln. Und da beginnt erst die eigentliche Liebe. Aber gut, so diese allgemeine Liebe diesen Fremden gegenüber hat man immer. Was ist also meine Aufgabe in dem Moment? Zu sagen, lieber Lateiner, lieber Protestant, bleib bei deiner Sache. Da gehst du einen guten Weg. Hauptsache wir glauben an Gott. Lieber Mohammedaner, bleib auf deinem Weg, glaub an Allah. Lieber Buddhist, bleib bei deinem Weg, geh ins Nirvana. Ist das die Liebe? Hat das der heilige Apostel Paulus gemacht? Hat das der heilige Petrus gemacht? Nein. Hat das Christus gemacht? Nein. Natürlich, wir haben in den ersten Vorträgen gehört, die Liebe, die Orthodoxie, ehrt und achtet die Freiheit. Also ich stehe da dann nicht mit irgendeiner Pistole und sage, du wirst orthodox oder ich bring dich um. Also das versteht jeder von uns, das meinen wir nicht. Aber die Liebe führt mich dazu, und die Leute wollen natürlich auch etwas hören, über meinen Glauben Zeugnis zu geben, so wie heute Abend auch. Zu sagen, was ich für wahr halte, aber nicht nur irgendwo nebulös als wahr halte, sondern ich bin gewiss, dass es wahr ist, weil ich habe mich in dieses Boot gesetzt und bin den Rhein abwärts geschwommen, sozusagen gefahren und bin in die Nordsee rausgekommen, so im Glauben. Ich bin also in dieses Boot eingestiegen und als Mönch nehme ich an, doch wirklich, und erlebe Tag für Tag, dass das wahr ist. Also wenn ich da rede, rede ich über meinen Glauben, weil ich ihn für wahr halte. Ja, ich bin gewiss, er ist wahr. Und weil ich den anderen liebe, will ich diesem auch diese Wahrheit näher bringen. Denn diese Wahrheit, wie wir hier gehört haben im Kontakion, die Freude aller, Christus, die Wahrheit, das Licht und das Leben. Das heißt, diese Wahrheit im Sinne der lebensbringenden Wahrheit möchte ich jedem Einzelnen näher bringen, als orthodoxer Christ. Wenn ich dieses Apostolat, also diesen Auftrag, nicht ausführe, bin ich kein Liebender. Der liebende Mensch will das Gute weitergeben. Natürlich ist die Frage, jetzt, wenn es um eine Ehe geht, wir wollen ja bei der Praxis bleiben, der eine Partner ist orthodox, der andere nicht. Wie gehe ich davor? Liege ich jetzt jeden Tag meinem Mann oder meiner Frau in den Ohren und sage, du musst orthodox werden, das ist die Wahrheit. Ja? Und dann sagt jemand, hör auf, ich kann es doch schon nicht mehr hören. Ja? Oder es ist Freitag, Fasten, und es gibt heute kein Fleisch, keine Eier, keine Milch, kein Käse. Eigentlich auch kein Öl, aber gut, da sind wir ein bisschen großzügig. Also Öl stellen wir noch auf den Tisch, weil mir schmeckt das dann vielleicht auch. Aber das andere gibt es nicht. Aber der Ehepartner sagt, was habe ich damit zu tun? Nein, wir sind ein orthodoxes Haus, du musst da mitmachen. Verstehen Sie? Diese Dinge nicht. Die Liebe ist feinfühlig und sie versucht, sich in den anderen hinein zu versetzen und weiß, wann die richtige Minute, der echte, der wahre Augenblick ist, um über diese Wahrheit zu sprechen. Ja? Also es gibt einen blinden Eifer. Den schließen wir heute aus, darüber reden wir nicht. Aber man muss es wissen, dass es so etwas gibt. Das meinen wir also auch nicht. Ich meine auch nicht, dass jetzt Pater Joachim in Hamburg auf die Straße geht. Gibt es eine Fußgängerzone? Gibt es sowas? Also eine Fußgängerzone geht und sich da hinstellt mit Kreuz und seinem Hut und loslegt und sagt, ihr Sünder werdet orthodox. Ja? Meine ich auch nicht. Kann unter Umständen einmal richtig sein. Ja? Aber grundsätzlich würde ich ihm abraten davon. Nicht nur, dass er vielleicht in allen Medien wäre oder sonst was, sondern irgendwann käme vielleicht die Polizei und würde sagen, er macht öffentlichen Aufruhr. Denn er hat eine gute Stimme und er würde sicher durch halb Hamburg tönen. Also, das wäre vielleicht zu viel. Also Sie verstehen, was ich meine. Die Wahrheit, obwohl wir wissen, dass die Wahrheit in der Orthodoxie liegt und dieses Boot, diese Arche zusammenhält, meint nicht, dass ich deswegen einen Krieg führe. Weder in der Ehe, noch in der Familie, noch in meinem Freundeskreis, noch sozusagen in meiner ganzen Umgebung, die mein Leben abspielt. Aber sehr wohl heißt es Zeugnis geben. Wenn ich an meiner Kirche vorbeikomme, mache ich mein Kreuzzeichen. Und es ist heute schon in Thessaloniki schwierig für meine geistlichen Kinder, das zu tun. So groß ist dieser Druck geworden gegen den Glauben. Das mitten in der Orthodoxie sozusagen. Sie machen es, aber am Anfang war das ein bisschen schwierig für sie. Aber es ist Glaubenszeugnis. Natürlich in der Ehe, der orthodoxe Partner wird fasten. Glaubenszeugnis, aber ohne, dass er den anderen bös anschaut, wenn er dann seine Weißwurst isst oder sowas. Ja? Das ist seine Brezel mit Weißwurst. Bei uns in Bayern, also ich war ja lange in Bayern, ist natürlich die Weißwurst was Besonderes. Also, dann soll er sie essen. Und ich freue mich, wenn er sich freut. Ja? Mit dieser Art und Weise gebe ich Zeugnis von der wahren Orthodoxie. Daher ist es der Orthodoxie immer fremd gewesen, habe ich schon gesagt, in einem der Vorträge, dass wir einen Krieg führen im Glauben. Der Krieg bringt nichts, im eigenen Leben nichts und auch sozusagen in der Welt draußen bringt ein Glaubenskrieg nichts. Es geht in der Tat um den Frieden, das ist unser großes Zeugnis. Die Orthodoxie, diese Religion Christi, ist eine Friedensreligion. Und das muss auch in meinem eigenen Leben deutlich werden. Wir führen keinen Kreuzzug. Die Kreuzzüge waren für uns Orthodoxen etwas Fremdes und sind es bis heute. Und nicht nur fremd, sie waren eine Katastrophe. Ja? Daher müssen wir vielleicht auch den Westen verstehen, der Religion oft mit dieser falschen, negativen Radikalität betrachtet. Denn in der Tat hier im Westen, wenn auch der Papst, und das muss man eben auch anrechnen, sich entschuldigt hat, die Protestanten vielleicht auch, weiß ich nicht, aber über Jahrhunderte, 1000 Jahre, die Katholiken jetzt, Menschen umgebracht haben. Das prägt Völker. Verstehen Sie? Das ist nicht so einfach. Und dass dann eine Gegenbewegung kommt, die sagt, Schluss mit all den Dingen, ist doch verständlich. Es ist nicht gut, natürlich, aber es ist verständlich, wenn ich jahrhundertelang erlebe, dass ich mich nicht mucksen darf, denn dann kommt die Inquisition und nimmt mich weg. Und weil sie mich wegnimmt und dann foltert, dann gebe ich die Namen meiner Bekannten und Freunde noch bekannt oder meiner Familie, was weiß ich, die alle mitspielen und werden alle eingesperrt und landen vielleicht im Gefängnis für immer oder auf dem Scheiterhaufen. Das prägt, da das jahrhundertelang stattgefunden hat. Wie gesagt, man muss es hoch anrechnen, dass da ja Entschuldigungen stattgefunden haben. Aber auch mit einer Entschuldigung heißt nicht, dass dieses Negativgefühl weg ist. Also wenn ich jetzt hier irgendjemand eine klebe und nochmals eine klebe und nochmals eine klebe und nochmals eine klebe und das über einige Zeit und am Schluss sage ich Entschuldigung, dann freue ich mich, wenn er die Entschuldigung annimmt. Das wäre richtig. Aber das heißt nicht, dass er mein bester Freund wird in dem Moment. Ja? Weil er hat große Verwundungen, die erst heilen müssen. Also, so müssen wir, die wir hier jetzt im Westen leben, in einer Sphäre, in einem Teil Europas, der von Glauben her sehr negativ geprägt wurde, müssen wir verstehen, dass nämlich ein Großteil der Bevölkerung diesen Dingen sehr kritisch gegenübersteht. Während wir in unserer Heimat normalerweise, ich hoffe, das gilt bis heute, eine Orthodoxie erlebt haben, die eigentlich nicht jetzt im schlechten Sinne radikal oder gewalttätig gegen Gläubige oder Ungläubige vorgegangen ist. Da wir die Freiheit des Einzelnen schätzen, haben wir also einen anderen Hintergrund als diese Leute. Also wir müssen immer schauen, dass wir den guten Gedanken hegen für den Nächsten, auch wenn er vielleicht unser Feind ist. Also die orthodoxe Christen sind Zeugen dieser Liebe, dieser Wahrheit Christi. Im eigenen Leben, im Leben der Kirche, in unserem Alltag, bei der Arbeit, wo auch immer, dürfen wir uns nicht schämen, orthodox zu sein. Sondern wirklich mit Freude, nicht mit Stolz, da kommen wir wieder auf Abwege, aber mit Freude orthodox zu sein. Wir brauchen uns doch nicht zu schämen, da wir mit Christus, der sozusagen ja diese ganze Arche bildet, zusammen sind. Keiner kann diese Arche zerstören. Denn diese Wahrheit, wie gesagt, ist Gott. Und auch der Teufel und sein ganzer Anhang, weder die Dämonen noch die Menschen, die ihm angehören, können jene Kirche zerstören, diese Arche zerstören. Und wir sind in dieser Arche drin. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir müssen keine Bomben bauen, all das brauchen wir nicht. Um das ein bisschen deutlich zu machen, ich kann mich leider im Moment nicht entsinnen, ob ich diese Geschichte erzählt habe in einem der letzten Vorträge, aber es sind ja auch immer wieder neue da, daher will ich sie erzählen, denn sie war für mich sehr beeindruckend. Vor 3 Jahren war ich das 2. Mal im Heiligen Land. Viele waren wohl schon im Heiligen Land, nehme ich an. Und ich war im Kloster des Heiligen Gerasimus, Jordanitis. Das liegt also da in der Nähe vom Jordan. ein altes Kloster, eines der ersten Klöster, also Gerasimos, ich weiß nicht, wie man den dann slawisch ausspricht, der jetzt im März gefeiert wird, am 4., glaube ich, wenn ich mich erinnere. Also in diesem Kloster war ich wieder mal auf Besuch, den Jerundas, den Affen kenne ich. Und wir kamen also mit unserem Bus hin und dann sagte einer der beiden Väter, ah, Pater Bahitien, es ist ein Deutscher da, ein Pilger, kein Orthodoxer, aber ein Pilger. Und das wäre schön, wenn Sie mit ihm mal reden, weil jetzt mit unserem Griechisch und mit Englisch und so weiter ist ein bisschen schwieriger. Es wäre schön. Und da ich es auch kam, war es vielleicht der Wille Gottes und ich habe mich mit ihm unterhalten. Und er erzählt folgende Geschichte. Er kommt also aus dem Ruhrgebiet, wenn ich mich richtig entsinne, aus Köln, Düsseldorf, da irgendwo. Und eines Tages, also katholisch, Latein, hat er den Wunsch gehabt, einfach mal so ein Pilger zu sein, wie in uralten Zeiten. Er hat alles verkauft, alles hergeschenkt auf sein Geld und ist einfach nur mit seinen Kleidern und ohne einen Pfennig losmarschiert. Zu Fuß. Unterwegs ging es ihm auch relativ gut, Deutschland, Schweiz runter, also immer jemand hat ihm was gegeben, die Leute haben sich eher gefreut, dass mal so ein junger Pilger da kommt. Natürlich im Laufe der Zeit war er vielleicht ein bisschen verwahrlost. Und er kam nach Rom. Rom war für ihn als Lateiner natürlich mal die erste große Wallfahrt. Ja? Und jetzt hat er Hunger, braucht auch einen Platz zum Schlafen. Und so ging er zu den Pilgerbüros, die ja der Vatikan, die Kirche dort hat. Er wurde überall abgelehnt, mit der Aussage, er sei ja selbst schuld, er hätte ja Geld gehabt und das hätte er jetzt allen hergeschenkt. Ein Zimmer gibt es auch nicht und irgendjemand hat dann ein Stück Brot gegeben. Das war seine Erfahrung in Rom. Er machte sich dann über Venedig auf den Balkan hin nach Griechenland. Kam dann nach Thessaloniki und da traf er einen Mönch. Also Thessaloniki ist das sehr leicht möglich, wir haben viele Klöster. Wenn er zu Thessaloniki kommt, wird er sehen und auch unsere Priester natürlich gehen in ihrem Rason. Es ist in der griechischen Kirche verboten, in Zivil zu gehen. Kein Priester in unserer Kirche darf in Zivil gehen. Auf der Straße gibt es sowas nicht. Gut. Also er hat ihn natürlich gesehen, natürlich mit seinem Rason und begrüßt ihn. Und die kommen ins Gespräch in Englisch. Und der junge Mann erzählt von seiner Geschichte, der orthodoxe Mönch war ganz erbaut, sowas zu erleben, ein Deutscher, der sich da so auf den Weg macht, wenn er jetzt auch nicht orthodox ist, also für uns Heretiker sozusagen. Aber der junge Mönch hat sich gefreut und hat gesagt, komm, ich gebe dir einen aus, hat ihm Geld gegeben, dass er ein bisschen Brot hat, und wenn du willst, dann komm doch einfach auf den Athos, der war also von der Lavra, dieser Mönch, vom heiligen Athanasius. Und das hat ihn interessiert, der Mann hat ihn begeistert, sagt, und da gehe ich doch aber hin. Er hat ja Zeit gehabt. Er hat sich keinen Zeitpunkt gesetzt, wann er da in Jerusalem sein wollte. Und ging in die Lavra. Die haben ihm geholfen, haben ihm Kehrpaket dann mitgegeben, dass er weitergehen konnte. Er blieb auch einige Tage dort, war überhaupt kein Problem. Sie gaben ihm dann auch ein bisschen Geld mit, dass er vielleicht sich ein Schiff nehmen kann, um dann rüberzukommen auf die andere Seite. Der junge Mann war so begeistert. Er kam an die Grenze von Israel. Und er hat wieder nichts gehabt natürlich. Ich meine, das ist ein weiter Weg. Und sie wollten ihn nicht reinlassen. Er hat kein Geld. Er hat keine Scheckkarte. Nichts. Und gesagt, du hast bei uns nichts zu tun. Wir Arme haben wir genügend. Du kommst uns nicht rein. Aber irgendwie hat er es geschafft. Also er durfte dann rein, doch. Und er kam nach Jerusalem. Und er hat mir dann erzählt, der Eindruck, den er von Israel hatte, die Hebräer, sind eine Nation, die Angst hat. Überall standen also die Sicherheitsbeamten, Soldaten mit Kontrolle, nicht nur an den Grenzen. Sie wissen, es gibt halt Probleme mit Palästina. Auch innerhalb Jerusalems werden alle Fabriken, alle Hotels, alle schwer bewaffnet, also wenn man reinkommt, man kriegt schon manchmal Angst, bewacht. Und sein Eindruck war, sie haben Angst. So, jetzt war er in Jerusalem, hat immer noch nichts zu essen gehabt. Sagte, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich zum lateinischen Patriarchen, wo ich in Rom schon das erlebt habe? Kam nicht in Frage. Und er erinnerte sich an seine orthodoxen Freunde, die er gab, die Mönche, und er ging zu unserem Patriarchen. Sofort wurde er aufgenommen, er bekam sein Bett, er bekam sein Essen, und dann hat man gesagt, hier jetzt in der Stadt ist ein bisschen eng, ein bisschen schwierig, aber wir schicken dich zum Jordan-Kloster, zum alten Hierasimus. Und dort konnte er bleiben, solange er wollte. Und in dieser Situation kam ich zu ihm. Und er hat mir diese Geschichte erzählt. Und er sagte dann, so 28 Jahre, sagt er, die Lateiner kennen keine Liebe. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Sagst du, es gibt also kein Klöster, die hätten ihm auch was gegeben. Aber seine Erfahrung, seine persönliche Erfahrung im Vatikan sozusagen. Die Hebräer haben Angst. Die Orthodoxen haben mir geholfen. Das ein wunderbares Zeugnis, was Orthodoxie eigentlich ist. Und er hat zu mir dann gesagt, ich weiß nicht, ob es das stattgefunden hat, weil er ist im Medienbereich tätig, dass er nach dem Ende dieses Trips eigentlich zu einer Talkshow, die für ihn eigens gemacht wurde, eingeladen ist. Und er hat zu mir gesagt, ich werde genau die Erfahrung erzählen. Dann habe ich zu ihm gesagt, bitte tu das doch nicht so, wie du es mir jetzt erzählt hast. Du könntest größte Schwierigkeiten bekommen. Ja? Ich, natürlich als Mönch in Griechenland, habe da nicht mitbekommen, ob jeder stattgefunden hat oder nicht. Aber für mich war es eine wunderbare Begebenheit, denn der junge Mann war eigentlich sehr einfach, eher ein Alternativstück. Mein Gott, das ganze Wandern, er war auch ganz dünn. Nicht so wie wir beide. Und, aber war sehr sympathisch. Also wirklich ein offener junger Mann. Weiß, er wollte eigentlich orthodox dann auch werden. Ich weiß nicht, inwieweit das gekommen ist. Also entzieht sich meiner Kenntnis. Der Herr sei seiner gnädig und hat ihn hoffentlich erleuchtet und gestärkt. Aber es wird für mich wirklich in diesem Punkt so deutlich, die Orthodoxie in dieser Art, wie wir sie bis jetzt beschrieben haben. Und wenn Gott will und Sie wollen, werden wir noch sehr viele sehen. Zum Beispiel auch das Thema Ehe wird sehr interessant. Aber diese Orthodoxie hat der Welt so viel zu bringen. Da brauchen wir keine Gewalt, wir brauchen keine Überlistung, wir brauchen kein Locken, wie das manchmal in der Mission geschieht, dass dann viel Geld oder reingepumpt wird und die Ureinwohner natürlich in ihrer Not dann auch irgendwo hingehen, wo es mehr gibt als bei den anderen und daher sich dort auch dann wohler fühlen, was ich auch verstehen kann. Aber es ist eben nicht redlich, diese Art der Mission, oder wie früher, wo sogar mit Gewalt gemacht wurde, vorangetrieben wurde. Das hat die Orthodoxie nicht möglich. Die Orthodoxie kann der Welt etwas geben, das keine andere Religion geben kann. Das hängt zusammen mit der Wahrheit, die wir heute kurz über diesen Begriff nachgedacht haben. Das hängt zusammen mit dem, der der Steuermann ist. Wir werden irgendwann das Personal dieser Arche auch noch betrachten müssen. Das hängt zusammen mit den Bewohnern der Arche, das sind wir, dass die Welt zum Beispiel erkennt, in der Tat, die Wahrheit ist nicht eine Frage eines Krieges und von Gewalt, die Wahrheit ist einfach eine Frage der inneren Gewissheit, einer Erfahrung, die im Leben eine so große, immense Rolle spielt, die nicht ein Einziger gemacht hat, sondern auch der andere Orthodoxe und die andere Orthodoxe, der Junge, der Kleine, die Mittlere, alle haben die gleiche Erfahrung in ihrem Leben gemacht. Und diese Gewissheit schweißt zusammen und darum beneiden uns alle. Ein paar kritische Worte sozusagen, wir wollen ja nicht immer die Orthodoxie betrachten, aber einige kritische Worte, damit es deutlich wird. Warum müssen andere Religionen so radikal sein? Im schlechten Sinne. Wir kommen jetzt also zu dieser Art der Definition von radikal. Warum muss man Gewalt ausüben? Doch deshalb, weil man sich selbst nicht gewiss ist in seinem Glauben. Weil man Angst hat. Wann beginnt einer anzugreifen? In dem Moment, wo er in der Ecke gedrängt ist und sich angegriffen fühlt und sozusagen Offensive geht. Und das gilt für alle Religionen dieser Welt. Die Orthodoxie, die in sich feststeht, hat keine Angst. Der orthodoxe Christ dürfte eigentlich keine Angst haben, weil er auf diesem festen Fundament steht und kann sich daher, wie wir im ersten Vortrag schon gesehen haben, weit hinausneigen. Weit hinausneigen, um jemandem zu helfen. Der Angst hat, kann das nicht. Der klammert sich. Der ist nicht frei, der wird böse, radikal, wenn irgendetwas ihn angreift. Die Orthodoxie, die Arche Gottes, hat es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig, jeden von Ihnen zu begutachten. Mit meiner Brille, die nochmal zum Lesen da ist. Aber was machen Sie jetzt zu Hause? Was denken Sie zu Hause? Was reden Sie zu Hause? Die Orthodoxie glaubt. Glaubt das Gute im Menschen. Und glaubt eben nicht von vornherein in einer Art Misstrauen, Sie machen es nicht richtig. Ja? Sondern die Kirche glaubt, ihre Gläubigen versuchen, richtig zu leben. Nicht Misstrauen, sondern Vertrauen. Etwas sehr, sehr Wichtiges in unserem Glauben. Wir haben es nicht nötig, wie damals die Calvinisten in Holland, wo dann Vorhänge verboten wurden, weil man den Leuten nicht getraut hat, dass sie ein sauberes Eheleben führen. Und daher die Presbyter, die Ältesten der Gemeinde in der Nacht von Straße zu Straße marschiert sind, um in die Häuser reinschauen zu können, was die Leute machen. Das kennt die Orthodoxie nicht. Wir fragen im Beichtstuhl, also die Katholiken am Beichtstuhl, wir fragen bei der Beichte nicht nach, wie sie ihr Eheleben nun konkret ausleben, wie es zumindest in alten Zeiten, die noch nicht so lange her sind, bei den Katholiken ist oder war. Wo man genau wissen wollte, hält man sich an alles? Und wenn der Gläubige nicht von sich aus schon alles erzählt hat, hat man ihm zumindest unterstellt, dass das geschehen ist und man fragt ihn aus. Das hat die Orthodoxie nicht nötig. Das brauchen wir nicht. Die Orthodoxie hat keine Angst. Das Einzige, wo wir sehr sozusagen daran festhalten müssen, ist diese Frage nach der Wahrheit. Und daher komme ich zurück. Immer dann, wenn wir Orthodoxen mit anderen zusammenkommen, müssen wir Zeugen der Wahrheit sein. Nie soll uns über unsere Lippen kommen, wir haben alle den gleichen Gott. Nein. Zwar haben wir alle den gleichen Gott, weil es nur einen gibt, ja? Aber nicht im Sinne, wir glauben an den gleichen Gott. Denn, das sieht man schon daran, wir orthodoxe Christen, und ich nehme an, die ganze Christenheit glaubt, dass Jesus Christus wahrer Gott ist. Ein wahrer Mensch. Der Islam glaubt das nicht. Der Buddhismus glaubt das nicht. Und jetzt zu sagen, wir haben aber den gleichen Gott oder wir glauben an den gleichen Gott, ist Blasphemie. Weil wir genau die zum Beispiel Gott bekämpfen in dem Punkt. Also wie kann ich da sagen, wir glauben alle an den gleichen Gott? Das funktioniert nicht. Also, hier müssen wir immer in unserem alltäglichen Leben aufpassen. Es geht doch nicht darum, dass wir nun diese Leute niedermachen. Haben wir gesagt. Aber es geht darum, für unsere Wahrheit im Leben immer einzustehen. Koste es, was es wolle. Jeden Tag im Synaxarium, im Buch der Heiligen, lesen wir von den Märtyrern. Die sind in den Tod gegangen für den Glauben. Die hätten alle, auch wie heute so ein bisschen so wischiwaschi, Kompromisse finden können, damit sie gut leben können. Ja? Die hätten ohne Weiß doch ein bisschen Weihrauch streuen können da in diesem Tempel, denn wir haben doch den gleichen Gott. Also dann werfe ich meinen Weihrauch rein. Ich denke an Yahweh, ich denke an den Dreifaltigen, der andere an Allah, was weiß ich. Wir haben den gleichen Gott. Das haben die Heiligen nicht gemacht, die Märtyrer. Kommt nicht in Frage. Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann hat der Richter gesagt, dann schneide ich dir die Hände ab. Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Bis zum Tod. Also bitte, die Frage der Wahrheit spielt eine große Rolle, denn diese Wahrheit sind sozusagen diese Blanken, diese Nägel, dieser Kitt, dieser Teer, die das Schiff sicher machen. Wir können ohne weiteres, und wir sind es, Sünder sein. Und wer es nicht glaubt, auch ein Vater bei Jesus, ich gehe beichten. Okay. Also all das ja. Aber nie dürfen wir sozusagen im Glauben zweifeln. Daher, wenn zum Beispiel auch der größte Sünder auf dieser Welt, der Orthodoxe jetzt, zu mir zum Beichten kommt, kriegt er seine Lossprechung. Sofern er bereut natürlich. Wenn ein orthodoxer Christ kommt, der im Glauben gefehlt hat, der zum Beispiel dann Katholik wurde, Protestant wurde, vielleicht sogar Mohammedaner wurde, aber dann bereut und zurückkommt, den muss ich mit Chrisma aufnehmen, mit Myrrhensalbung, weil der Heilige Geist verloren gegangen ist. Keine Sünde führt dazu in unserem Leben, dass der Heilige Geist, der uns in der Taufe gegeben wurde, verloren geht. die Häresie, dann, wenn ich von der Orthodoxie abfalle, führt genau dazu. Daran erkennen wir, wie furchtbar genau die Sünde in der Wahrheit ist. Also wenn wir die Wahrheit nicht immer glauben oder verdrehen. Ich weiß, dass in unserem Glaubensleben oder im Glaubensgebäude dieser Wahrheit manches schwer verständlich ist. Ist nicht immer leicht. Ja? Wir reden ja da von Geheimnissen. Wer kann schon erklären, wie Gott Mensch werden kann? Kann keiner erklären. Aber wir wissen, er wurde Mensch. Wie kann man erklären, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist mit seinem Leib, aber die Seele oder seine Gottheit natürlich nicht und dann am dritten Tag aufersteht? Sind Geheimnisse. Wie kann man erklären, dass die allheilige Gottesgebärerin immerwährende Jungfrau ist? Vor der Geburt, in der Geburt, nach der Geburt. Wer kann das erklären? Ja? Sind Geheimnisse. Aber wir dürfen daran nicht zweifeln. Bitte, das ist sozusagen jene schwere Sünde, die dazu führt, dass der Heilige Geist flieht. Daher, heute so zum Abschluss. Bitte immer dran denken, wir Orthodoxen brauchen uns nicht zu schämen. Wir orthodoxe Christen sind Zeugen der Wahrheit, denn die Wahrheit ist unsere Basis. Und die Wahrheit, in der wir leben, ist ein Name der Liebe. Daher zum letzten Schlusspunkt, nie in der Orthodoxie die Wahrheit gegen die Liebe ausspielen. Das geht nicht. Wer liebt, ist wahrhaft. Wer wahrhaft ist, ist lieb. Und wer die Liebe lebt, steht in der Wahrheit. Und wer die Wahrheit glaubt, der liebt. Es gibt keine Wahrheit, die gegen die Liebe ist. Und die Wahrheit ist nie gegen die Liebe. Und die Liebe nicht gegen die Wahrheit. Undenkbar. Das ist nur vielleicht in der Theorie von einigen Köpfen möglich. Nein, die Wahrheit ist Gott, so wie auch die Liebe Gott ist. In Gott fällt das alles zusammen. Und daher in unserem Alltag, im religiösen wie im normalen Alltag, dürfen wir solche Fehler nicht begehen. Wir lieben die Menschen und daher wollen wir auch immer für die Wahrheit eintreten, damit auch der andere oder die anderen die Chance haben, Wahrheit zu erkennen und die Liebe Christi zu erkennen. Für heute genug. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.